Nächste Autorin wurde 1950 in Detroit geboren. Sie wuchs in New Orleans auf und lebt seit vielen Jahren in San Francisco im Stadtteil North Beach. North Beach war und ist eigentlich das Viertel der italienischen Einwanderer, das Rotlichtviertel, das Viertel auch des lebendigsten Nachtlebens. Und North Beach und San Francisco war seit jeher, seit den 50er Jahren, eigentlich die Anlaufstelle für die Beat Poets, die hier ihre Wurzeln haben. Eine der schillerndsten Persönlichkeiten der kulturellen, literarischen Szene von North Beach sitzt hier auf unserer Bühne. Es ist die Dichterin Makita Gross. Ich begrüße Sie recht herzlich bei uns zum zweiten Mal bei Sprachsatz. Vielleicht begrüßen wir Sie gemeinsam. Mit 8 Jahren hat sie sich schon für Lyrik interessiert, wurde dabei von ihrem Vater unterrichtet und eingeführt. Sie hat später ihre Texte vor allem bei Slam Poetry Veranstaltungen gelesen, hat sie publiziert in Anthologien, arbeitet vor allem im Kontext von Theater und Film. 1997 erscheint ihr erster Gedichtband Red Hot on a Silver Note, der heuer jetzt Gott sei Dank auch auf Deutsch zum ersten Mal erschienen ist, nämlich unter dem Titel Rot und heiß auf einer silbernen Note, übersetzt von Heinz de Heisel und Magdalena Kautz und erschienen im Tiroler Verlag Edition Bes von Elias Schneider, den Sie wahrscheinlich kennen. Die zentralen Aspekte, um das kurz noch zu erwähnen, Ihrer Arbeiten sind soziale Fragen, sind das politische Engagement. Der Südstaaten-Blues lebt in Ihren Gedichten in voller Blüte. Wenn Sie über Ihre Herkunft, über Ihre Familie, über Homeless People oder eben über Ihre Kindheitserinnerungen schreibt. Woher sie kommt, war Musik nicht nur Melodie, sie ist ihre Sprache, sie wird zum Geheul, zum Schrei. Pablo Neruda trifft auf Tracy Chapman. Aus jeder ihrer Zeilen, ihrer funkigen, rhythmischen, dynamischen Poesie fährt Musik empor und trifft voller immenser Lebenserfahrung dieser authentischen, humorvollen Dichterin auf. Ihre Gedichte gehören zum lebendigsten, das momentan an der Ostküste der USA produziert wird. Im Jahr 2011 war sie zum ersten Mal zu Gast, heuer im Jubiläumsjahr liest sie wieder für uns. Die deutsche Übersetzung der Texte wird Verena Meyer lesen. Somit genießen Sie diesen schönen Augenblick mit Makita Gross.
Gina Evangelina, Marilyn and Roxanne. Elegantly plumed, blossomed out as delicate desert yucca tree flowers, the ladies of the Tenderloin strut their stuff. Pendants, oversized false pearls, zirconium diamonds adorn their necks, throats hang from their ears, lobes dragged down by baubles, orbs of glitter. All aflutter, the ladies strut their stuff. Gina, Evangelina, Marilyn, and Roxanne. Along the tenderloin streets, bobble and bead light preceding them, fine imitation French perfume wafting along the air whenever they can get it. These are the soft-voiced ones, the whispery ones, the rough voiced masculine ones, unafraid of the sounds of their own male voices aloft on the wind as they toddle down the sidewalk in high heels and little dresses. Men in dresses, entering those oddly chartered waters that all society fails to understand. It frightens us so. These men in dresses, scorning their sex, applying makeup with fine brush strokes, worrying about tummy tucks and the cost of a permanent operation, transforming them from bodies they shun to their ultimate fantasies, ladies of the Tenderloin. Gina, Evangelina, Marilyn, and Roxanne. Such colorful, colorful ladies. Such alive ladies who live to smile their lady's smile, shop with thoughtfully wrinkled brows, who say such things as, "Oh God, how hard I tried to be a male child for my father." These ladies, these fine specimens of boy girls who befriend a friend with the passion of thirst for water, staring out from their desert habitats, these fine yucca blossoms, I would defend each one, saying they have a right to be here, to be seen, to be heard. Let the viewer turn from them if their eyes mirror too much our skewered humanity. If their rough-edged voices, sweet, soft titters, remind the listeners of their own forgotten, lost, hidden voices, clasp your ears. I have seen their humanity. It is immense, enveloping, sisterly. When Gina clasps me to her huge bosom, she is celebrating life. I will not desert them, claim I do not value their friendship. Their lives are on the line every day. I will not run from their disease of love, nor judge their sexuality, sex being such a complex and mystifying thing anyway. I will not turn my nose when they tell me they have been turning tricks. I will smell their fear, their sexual conquests, their fight for survival. I will not sacrifice one of them to the so-called gods of decency. And when they tell me they are going, slipping away, diseased, unloved, unwanted, in my prayers for Mama, for Papa, for brother and sister, I will include them, Gina, Evangelina, Marilyn, and Roxanne. And I will ask that they not go, but live longer to show the world their strength and beauty, these yucca blossoms adorned in splendor, grasping upward, moving ever higher towards the blazing sun, their fiery obliteration, their final and most outrageous act.
Gina, Evangelina, Marilyn and Roxanne. Form schön gefiedert, aufblühende, zartsinnige Palmlinien. Die Damen der Nachbarschaft zeigen, was sie haben. Anhänger, übergroße falsche Perlen, Diamanten aus Zirkonium zieren ihre nackten Hälse, hängen von ihren Ohren, ziehen die Ohrläppchen nach unten, Himmelskörper des Gleißens. Aufgeregt stolzieren sie mit ihrem Krimskrams Gina, Evangelina, Marilyn und Roxanne, die Straßen der Nachbarschaft entlang, ein Glänzen und Funkeln umgibt sie. Feine Wolken falschen französischen Parfums durchweht die Luft, wenn sie dessen habhaft werden. Es sind dies die mit den sanften Stimmen, den flüsternden, die rauhstimmig männlichen. Keine Sorge bereitet ihnen der Klang ihrer männlichen Stimmen droben im Wind, während sie den Gehsteig entlang trippeln in hohen Schuhen und kurzen Kleidchen, Männer in Frauenkleidern, in seltsam befrachteten Gewässern treibend, was die meisten von uns nicht verstehen können. Es ängstigt uns. Diese Männer in Frauenkleidern, ihr Geschlecht verneinend, das Make-up mit feinen Pinselstrichen auftragend, ihre Schwimmreifen beobachtend und die Kosten für die Operationen, die jene Körper, welche sie ablehnen, in die Form ihrer ultimativen Vorstellung wandeln. Damen der Nachbarschaft, Gina, Evangelina, Marilyn und Roxanne. So farbenfrohe, bunte Damen, so lebensfrohe Damen, sie leben für das Lächeln, ihr Damenlächeln, einkaufend, mit sorgenvoll gefurchter Stirn, die uns Dinge sagt wie, oh Gott, wie verzweifelt versuche ich, meinem Vater ein guter Junge zu sein. Diese Damen, diese zarte Spezies von Jungsmädchen, die jedem ein Freund sind, dem nach einem Sein, nach ihrer Art dürstet. Hinausstarrend aus ihrem Milieu, die zarten Palmenlinien blühten. Ich verteidige jede einzelne. Sage, sie haben ein Recht, hier zu sein, gesehen zu werden, gehört zu werden. Lass den Beobachter sich abwenden, wenn er in ihren Augen das Spiegelbild der spießigen Gesellschaft wiedererkennt, wenn deren herbe Stimmen, derbe Stimmen, süß, mitfühlend kichern, wird der Zuhörer an das erinnert, was er selbst verloren, vergessen hat. Verborgene Stimmen betatschen die Ohren. Ich habe ihre Menschlichkeit gesehen, eine ungeheure Entwicklung, geschwisterlich, indem Gina mich an ihren kolossalen Busen drückt, zelebriert sie das Leben. Ich will sie nicht schmälern, behaupte nicht, ich vermag ihre Freundschaft völlig einzuschätzen. Ihr Leben ist an der Grenzlinie, jeden Tag. Ich werde keinesfalls davonrennen vor ihrer Liebeskrankheit, ihre Sexualität nicht verurteilen. Sex ist solch ein komplexes und mystisches Ding überhaupt. Ich will mich nicht abwenden, wenn sie mir erzählen, sie seien vormals käuflich gewesen. Ich werde ihre Angst wahrnehmen, ihre sexuellen Eroberungen, ihren Kampf ums Überleben. Ich will keine opfern, den sogenannten Göttern der Anständigkeit, und wenn sie mir sagen, dass sie gehen, nachgeben, krank, ungeliebt, ungewollt, in meine Gebete für Mama, für Papa, den Bruder und die Schwester werde ich sie aufnehmen, Gina, Evangelina, Marilyn und Roxanne. Und ich werde fordern, dass sie nicht gehen, sondern leben, um der Welt ihre Widerstandskraft und Schönheit zu zeigen. Die Palmlinienblüten aufgedonnert, in Herrlichkeit zupackend hinan, immer höher, der gleißenden Sonne entgegen, den feurigen Auslöschungen als letzten unverschämten Akt.
When I was young, it was a bird frame that encaged my soul. Made of it a jangled rod, dangling nerve ending, bird wire thin, fragile and flighty thing. When I was young, the bird thing was strung out on being raw and unstable, always perched on the edge of its seat, waiting for flight. But the bird thing has metamorphosized from its original ectomorph frame to somewhere in between, say, an ecto-endomorph, in short, a more massive thing, a sure-footed thing. At first, I was not accepting of this thing, crying out, "Where is my bird? Where is my frightened, fragile bird? In that so tiny body." This new body thing around my soul demands more food, is aggressive and sure-footed, has bulk and muscle, and moves with more purpose. I didn't know if I could live with this, starting workouts, praying to see the bird thing. When I looked in the mirror, no bird thing. Just this massive, self-assured thing that stands with her feet slightly apart, well-rounded swivel hips, small firm breasts that still had points, hard thighs, more fleshly all over, but firm and round. I guess it's the roundness. Birds only have angles, planes, lines for definition. But this new rounded thing? So I struggled with it, tried to hide the roundness. No, I don't want to look like a Rubens painting. No! Take me back, bird thing. Take me back to my original shape. But the ecto-indoor thing prevailed. And one day, driving along of all times, the rounded thing got to me. I saw it, really saw it, and said, "Yeah, flesh is okay. Firm flesh will do. I am a part of the earth now. I am solid, and I'm strong, and I can still work out. And have this body, this earth mother thing, this weighted thing that has more power than a bird body. I don't want to fly or die, because flight is death for a human who thinks she is a bird. But this laden thing with weight and abundance is so natural and so real and so much a part of the eternal wheel of life. My soul is ringing inside, singing praises, wants no other home than this in the natural order of things."
Reflexionen zum 43. Als ich jung war, war es das Vogelgerippe, das mich beschäftigte. Mein Herz, ein polterndes, raues, baumelndes Nervenende. Ein Vogeldraht, dünnes, fragiles, fliegendes Etwas. Als ich jung war, war es das Vogelding. Drogenabhängig. Ein Dasein, rau und haltlos, ständig schwebend auf der Kante, an der Sitzbank, wartend, um zu flüchten. Aber das Vogelding verwandelte sich vom ursprünglichen ektomorphen Gerippe in irgendetwas zwischen, sagen wir, ekti-endomorph und bald darauf in ein wuchtigeres Ding, ein Ding mit festem Tritt. Zu Beginn war ich nicht überzeugt von diesem Ding. Ich schrie es heraus: "Wo ist mein Vogel? Wo ist mein erschreckend zierliches Ding in diesem unendlich dünnen Körper?" Das neue Körperding um meine Seele herum verlangt nach mehr Essen, ist streitlustig und mit festem Tritt unterwegs, hat Masse und Muskeln und bewegt sich zielsicher. Ich wusste nicht, ob ich damit leben kann. Hab angefangen zu trainieren und gefleht, das Vogelding zu sehen, wenn ich in den Spiegel blickte. Kein Vogelding. Nur dieses wuchtige, selbstbewusste Ding, das dasteht auf seinen Füßen, ein wenig abseits, wohlauf, prall, in den Hüften wiegend, kleine feste Brüste mit harten Spitzen, eng anliegender Strumpfhose, körperbetonter, ganz und gar, und standhaft und rund. Ich schätze, es war die Rundlichkeit. Vögel haben nur Winkel, Ebenen, Linien zur Ausgestaltung, aber dieses neue, rundliche Ding. So, ich rang damit, die Rundungen zu verbergen. Nein, ich wollte keineswegs aussehen wie von Rubens gemalt, nein. Aber diese Ecto-Endo-Sache obsiegte. Und eines Tages im Dahintreiben, all die Zeit, verstand ich sie, die Sache mit den Rundungen. Ich sah es wahrhaftig und sagte, ja, Fleisch ist in Ordnung. Festes Fleisch ist in Ordnung. Ich bin in der Welt, jetzt. Ich bin zuverlässig und ich bin stark. Und ich kann es mir erlauben, durchzuhängen. Ich habe nun mal diesen Körper, dieses Mutter-Erde-Ding. Dieses gewichtige Ding, das mehr Kraft besitzt als ein Vogelleib. Ich will nicht mehr fliegen oder sterben. Fliegen bedeutet nämlich den Tod für diejenigen, die denken, sie wären ein Vogel. Aber das Beladensein mit dem Gewicht und überflüssigem Dings da ist so natürlich und so wirklich und so sehr ein Teil dieses unaufhörlich sich drehenden Rades des Lebens. Meine Seele läutet inwendig, singt und preist, möchte keine andere Heimstatt als diese in natürlicher Ordnung der Dinge festgelegte.
Open letter to Tracy Chapman. Tracy, you drove your fast car across the border and onto the fat stage of Grammy Queendom. You proudly rose from your seat and made your way towards the stage in dreadlocks, jeans, and leather jacket. You didn't tinsel out. You didn't sing about love as another commodity to buy and sell. There was no sturdy male to smile at you, to kiss you. You walked up without the fanfare, knowing a man would have wanted you to straighten your hair and flutter your hands primly like those Victorian ladies whose hands seldom left their laps except to flutter prettily. But your hands don't flutter. They plant themselves around your guitar like a mother around a child and pluck at the life chords of songs of countless black girls crying soundlessly for the fast car to come in the night. Your hands moved across the Grammy you wrought from the heartache of American dreams moving away too fast, like your car. Thank you for this reflection of us black girls whose hearts desire to fly and be someone, but whose voices hold the rancor of urban blight, and too often whose only flight is to the stoops of the tenement. We black girls thank you. We urban ghetto angels whose dreams flutter around our bottled up hearts. And those of you who are listening, do not take this letter as a sigh of self-pity or defeat. The fast car comes in for one of us every day, and every day we ride upon the monstrous invention, the V8 pumping, the dual exhaust exhausted. Black girls are no strangers to the smooth upholstery, the crooning radio, the ability to go from 0 to 65 in a matter of seconds. What the his story books won't tell you is that black girls must accelerate in order to survive. And we do.
Offener Brief für Tracy Chapman. Tracy, du lenkst deinen Flitzer über den Randstein bis hin zur fetten Bühne, der Grammy, Königinnenkuppel. Stolz hast du dich von deinem Sitzplatz erhoben und gingst in Richtung Bühne mit Dreadlocks in Jeans und Lederjacke. Bist nicht ausgeflippt, singst nicht über die Liebe, wie eine weitere Ware zum Kaufen und Verkaufen. Da war kein stattlicher Herr, der dich anlächelte, dich küsste. Du gingst hinauf ohne die übliche Fanfare, im Bewusstsein, ein Mann hätte dich lieber mit glattem Haar und flatternden Händen, zimperlich wie diese viktorianischen Fräuleins, deren Hände sich selten vom Schoß erheben, es sei denn in reizender Aufgeregtheit. Aber deine Hände flatterten nicht. Sie fassten nach der Gitarre wie eine Mutter nach ihrem Kind und zupften die Akkorde der Songs von den zahllosen schwarzen Mädchen, die sich nach dem Eilzug sehnen, der sie in die Nacht bringt. Deine Finger griffen nach dem Grammy, getrieben vom quälenden amerikanischen Traum, der einen so schnell mitreißt wie dein Flitzer. Danke, dass wir uns in dir widerspiegeln. Wir, die schwarzen Mädchen, deren Herzen sich danach sehnen, jemand zu sein. Deren Stimme jedoch der Hass städtischer Zerstörung innewohnt. Und deren einziger Flug überdies nur darin besteht, sich gering zu machen in einer dieser Mietskasernen. Wir schwarzen Mädchen danken dir. Wir städtischen Ghettoengel, deren Träume um unsere unterdrückten Herzen fliegen. Und diejenigen von euch, die hinhören, nehmt diesen Brief nicht als ein Zeichen von Selbstmitleid oder Niedergeschlagenheit. Der Flitzer taucht jeden Tag für einen von uns auf und jeden Tag reiten wir auf der monströsen Erfindung ein V8-Pumpwerk bis zur völligen Erschöpfung. Den schwarzen Girls sind sie nicht fremd, die glatten Sitzbezüge, die summenden Radios, die Fähigkeit anzuspringen von 0 auf 100 innerhalb von Sekunden. Was das Historienbuch dir sagen will, ist, dass schwarze Girls Gas geben müssen im Sinne von Überleben. Und wir tun es.
This last poem is a reflection of my love for San Francisco. On smoothly worn rocks, at the edge of the western world, he stands. Two lines cast deep into the sea. Hunched against cold and wind, he resembles something inanimate. Beached seaweed, a still life of patience. The sky rains down, no sudden moves are made here. Knowing the rock, the winds, the rains, Sea foam spews against his refuge. Waves spill and pour upon him. Eyes cast deep into the sea, he sees no more than you or I, but looks longer, deeper. Perhaps he has secrets with the fish, divines wisdom from the tide pools, speaks to the whales, plunges to their depths, plays, rampages on the sea bottom. Wild and crazy, on the beach I stand, whipped by wind, filled with excitement at the edge of the Western world. What knowledge is culminated at these last shores? I want to go there, to stand above the pounding surf, to taste the salt crystals. I want to go to the melancholy and lonely rock touched only by indifferent waves and patient feet.
Fischer. Auf blank geschliffenem Fels am Rand der westlichen Welt steht er. Zwei Linien, gegen die See sich abhebend, gebeugt, wieder Kälte und Wind, etwas Leblosen ähnelnd. Angeschwemmtem Seegras, ein Stilleben der Ausdauer. Der Himmel schüttet sich aus. Keine abrupten Bewegungen werden hier vorgenommen, wissend das Gestein, die Winde, die Regengüsse. Die Gischt wirft sich gegen den sicheren Hort. Wellen brechen und schwappen an ihm hoch, Augen eins mit dem Meer. Er sieht nicht mehr als du oder ich. Allerdings schaut er länger, tiefer. Vielleicht teilt er ein Geheimnis mit den Fischen, Lebensweisheiten zusammengefasst in Ebbe und Flut, sprechend zu den Walen, abtauchend in ihre Tiefen, spielend, tobend am Meeresgrund, wild und närrisch, stehe ich an der Küste, gepeitscht vom Wind und aufgewühlt am Rand der westlichen Welt. Welche Erkenntnis gipfelt an den letzten Gestaden? Ich möchte dorthin, um über der stampfenden Brandung die Salzkristalle zu schmecken. Ich möchte dorthin, zur Melancholie einsamer Felsen. Berührt von gleichförmigen Wellen und geduldigen Füßen.
Thank you. Thank you.